die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen in der Poliane, liegen doppelt, dreifach, vierfach übereinander die Spieler. Herzen auf Jubel!
Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen. Er ist schwul.
Die Welt zu Gast bei den
Polizei fordert sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir
26... Polizeibeamte müssten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der das ermöglicht.
Ich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Das ist nur ein Spiel, nicht wahr?
Ja. Ein Spiel.
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Kopfstoß FM auf Radio Korax. Kopfstoß FM, das Fußballmagazin von Fußballfans und für Fußballfans. Sie hören uns hier auf Radio Korax. Oder auch bei den freien Radios und natürlich im Internet unter www.kopfstoß.fm. Sie können uns auch im Internet als Podcast hören. Mein Name ist Gregor Föse und mir gegenüber im Studio sitzt Lutz Böde. Hallo Lutz.
Hallo Gregor.
Lutz ist sozusagen jetzt eine Art Dauergast von der Faninitiative Fußballfans beobachten Polizei und gleichzeitig heute für die Musik zuständig. Lutz, was haben wir denn heute im Programm?
Wir haben heute im Programm die Beschäftigung mit einem lang erwarteten Urteil des Bundesgerichtshofes zu den Stadionverboten. Am 30.10. ist die Verkündung dieses Urteils und wir beschäftigen uns heute damit und haben O-Ton und Kommentar dazu parat.
Selbiges haben wir beim zweiten Thema, welches uns diesmal und auch immer wieder beschäftigen wird und leider oft beschäftigen muss. Wir blicken nach Leipzig. Dort haben wieder einmal rechtsextreme Schläger und Lokfans, BSG Chemiefans und gestern Fans vom Roter Stern Leipzig angegriffen. Damit werden wir uns beschäftigen und auch da haben wir den ein oder anderen O-Ton zur Hand. Und ansonsten viel Musik. Gestern beim Spiel FSV Brandis gegen Roter Stern Leipzig kam es wiederholt zu neuerlichen Angriffen der rechtsextremen Schläger und Lokfans. Das ist jetzt auch schon in der Zeitung zu lesen gewesen. 50 Nazis mit Eisenstangen bewaffnet überfielen sowohl Spieler als auch Fans von Roter Stern Leipzig. Nach 2 Minuten wurde bereits das Spiel abgepfiffen. Das Schauderhafte dabei ist, dass ein Ordner von Brandis, die offenbar scheint das Ganze minutiös geplant gewesen zu sein, ein Ordner von FSV Brandis hat die 50 Nazis ins Gelände geführt sozusagen. Dort müssen die Schlagutensilien zum Teil in irgendeiner Kiste gewesen sein. Die Schläger haben sich diese Instrumente mit den Instrumenten bewaffnet und haben für 10 Minuten, Viertelstunde für ein Chaos gesorgt. Aus dieser Schlägerei sind 3 Schwerverletzte seitens von Roter Stern Leipzig hervorgegangen. Das wird uns mit Sicherheit beschäftigen. Auf alle Fälle in 2 Wochen werden wir über dieses Thema, nachdem wir nochmal genauer recherchiert haben, immerhin war ein oder zwei von unseren Korrespondenten von Radio Korax von Kopfstoß FM bei dieser Situation zugegen und sind, können da sicherlich in zwei Wochen nochmal sehr viel Genaueres zu sagen. Wir beschäftigen uns allerdings mit der Situation, die vor 4 Wochen stattgefunden hat. Da wurde ein Fan nach dem Kreisklassenspiel des BSG Chemie Leipzig gegen den SSV Kulkwitz von einem Auto angefahren. An einer Tankstelle in der Merseburger Straße war es zur Auseinandersetzung zwischen Anhängern der BSG Chemie und Personen aus dem Umfeld der NPD und Freien Kräfte gekommen. Was in der Leipziger Volkszeitung wenig später zu lesen war. Aus der Pressemitteilung der Ad-Hoc-Gruppe und der Faninitiative Bunte Kurve ist außerdem zu entnehmen, dass unter den Tätern auch sogenannte Aktivisten beim nationalen Widerstand, die dem Kreis von Hooligans bei Lok Leipzig zuzurechnen sind. Wir haben uns vor der Sendung mit einem Fan von BSG Chemie Leipzig unterhalten, der Zeuge des Neonazi-Überfalls war. Dann erzähl doch mal bitte den genauen Hergang aus deiner Sicht, was sich da vor 4 Wochen abgespielt hat.
Ja, also wir befanden uns nach dem Spiel noch im Stadiongelände auf Höhe des Parkplatzes, haben uns dort mit der Mannschaft über das Spiel unterhalten, als ein einzelner Fan panisch zurückgerannt kam. Er sagte, er wäre angegriffen worden von 5 Leuten unten an der Haltestelle. Daraufhin haben die Leute, die auf dem Parkplatz standen, haben sich halt rausbewegt, haben geguckt, was dort los ist, weil man es ja mittlerweile ja leider irgendwie gewohnt ist, dass immer wieder was kommt. Und dann sah man gegenüber, schräg gegenüber, etwa 50 Meter entfernt, auf der anderen Seite halt 4 Autos abparken, wo dann halt sofort Leute rausstürmten, die halt mit Drohgebärden und Pöbeleien auf sich aufmerksam machten und meine Flasche wurfen. Ja, man bewegte sich dann halt auf diese Leute zu, aber verblieb letzten Endes mit einem Abstand von 3 bis 5 Metern etwa 5 Minuten lang, wo es halt wirklich nur zu Pöbeleien gab, wo von den Nazis mal Flaschen geworfen wurden und es doch eher wie so ein Schutzwall war, um dieses nicht gerade schöne Wort zu benutzen, aber wo man merkte, dass die Leute eigentlich wirklich gar keine Lust darauf haben, zumindest von Seiten von Chemie, aber die Nazis schon massiv versuchten, sich zu bewaffnen. Also die haben dort einen Zaun auseinandergenommen, die haben Bierflaschen aus der Tankstelle geklaut, vor der die standen, damit sie halt was zum Werfen haben. Und man wusste halt irgendwie gar nicht, wie diese Situation weitergehen sollte. Und genau in diesem Moment ist halt über dem Hinterausgang von der Tankstelle ein Auto rausgefahren, ist die 20 Meter bis zum Vorderausgang, wo man stand, hat das Auto beschleunigt und ist dann einfach in die Kurve reingezogen und hat dort ein Fan der BSG Chemie erwischt, hat ihn von der Motorhaube über die Frontscheibe aufgenommen und hat ihn auch, den hat es durch die Luft geschleudert und er ist halt einfach auf den Boden aufgekommen. Die Nazis haben daraufhin noch eine Flasche nach ihm geworfen, als er gerade am Boden lag und es wurde dann versucht, den Freund halt irgendwie rauszuholen, den auf die andere Straßenseite zu ziehen, aber die Nazis haben halt auch sofort angegriffen, sodass es auch ein ziemlich schwieriges Unterfangen war, was aber trotzdem noch funktionierte. Ja, und in dem Moment sind sie dann halt, wo sie gerade angegriffen hatten, sind sie dann aber trotzdem abgedreht und sind in ihre Autos reingesprungen und sind dann weggefahren. Und dann kam halt etwa 5 Minuten später die Polizei und dann 6, 7 Minuten später auch der Krankenwagen.
Wie geht's denn dem Verletzten mittlerweile?
Naja, er war 1,5 Wochen etwa war im Krankenhaus, hatte eine Gelenkkapselabsprengung an der Schulter. Die Knie waren zum Glück nicht so schwer betroffen, wie wir anfangs alle dachten. Aber er leidet da natürlich schon noch drunter. Also es sind auf der einen Seite die körperlichen Folgen und wenn man absichtlich von hinten in so einer Situation halt einfach angefahren wird, ist es natürlich auch, da muss man glaube ich auch so oder so erstmal drüber hinwegkommen.
Wer war denn nun eigentlich aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht seitens der Angreifertruppe von den Neonazis tatsächlich vor Ort? Es sind ja einige Namen schon gefallen, beziehungsweise zum Beispiel der Kandidat, glaube ich, der vom Stadtrat, also der bei der Stadtratswahl sich für die NPD aufstellen hat lassen.
Ja, also der Enrico Böhm hat ja bereits bei einem Spiegel Online-Interview auch selber zugegeben, dass er anwesend war, was auch etwas belustigend ist. Aber und es waren halt bekannte Leute aus dem Umfeld der Freien Kräfte Leipzig einfach dort anwesend. Es waren der Florian Junge, der auf jeden Fall gesehen wurde, in Markus Waldhase, und die beiden Schumer-Brüder und dann noch diverse andere bekannte Neonazis, die man jetzt aber nicht unbedingt mit Namen zuordnen konnte. Aber man hat schon, also die Aussage, die sie brachten, dass sie gerade auf dem Weg zu einer Demonstration nach Berlin war, würde ich ihnen sogar glauben, weil von dieser Besatzung her passte es komplett. Und ich glaube auch, dass das halt nichts Geplantes war, gerade in dieser geringen Anzahl, die die Personen darstellten. Das war halt einfach was Spontanes. So, und die haben wahrscheinlich an der Bushaltestelle entdeckt und haben sich dann gedacht, Mensch, wenn der schon alleine jetzt nach Hause fahren will, da sind dort bestimmt nur noch 5 oder 10 oben, lass doch mal gucken, ob da noch was geht. Und dass sich das dann aber in diese Richtung entwickelt, damit hätten sie wahrscheinlich nicht gerechnet.
Jetzt stellen die Neonazis auf ihrer Internetseite das ja alles noch ein bisschen anders dar, indem sie sich nicht als Aggressoren bezeichnen, sondern sie behaupten, sie seien von 50 Ultras und Kommunisten angegriffen worden. Und hinzu kommt, glaube ich, noch eine Erklärung, dass der Fahrer sozusagen aus einer Paniksituation heraus ins Auto gestiegen sei und das mehr oder weniger unabsichtlich geschehen sei.
Naja, also in der Pressemitteilung wird uns halt auch vorgeworfen, dass wir alle, was weiß ich, wie bewaffnet dort aufgelaufen sind und die angeblich schon Eisenstangen in der Hand hatten und dass alle vermummt waren. Und bei ihnen wird als Gegenargument gebracht, wir können ja nicht vermummt gewesen sein, wir können nicht bewaffnet gewesen sein, wir waren ja auf dem Weg zur Demonstration. Also dadurch, dass ich anwesend war, kann ich sagen, wenn Leute dort Pfefferspray haben, wenn die mit Hassmasken vor mir stehen, wenn die mit Holzknüppel mit einer Dicke von 5 cm vor mir stehen, etc. Also ich weiß nicht, wenn das die normale Gangart auf einer Demonstration ist, dass man sowas bei sich hat, ist es schon etwas kritisch. Die Sache ist, der Fahrer hat sicherlich auch in Panik gehandelt, aber er hat es halt doch bewusst gemacht, weil wenn ich aus einer hinteren Ausfahrt rausfahre, auf der Straße beschleunige und dann vorne reinziehe, dann handle ich auch nicht in einem Fluchtinstinkt, sondern ich will ja irgendwo doch eine Zerstörung anrichten, sondern ich handle in dem Moment doch schon bewusst, möchte ich mitten in dieser Masse irgendjemanden erwischen, um dort vielleicht rauszukommen. Aber warum er dann in die Tankstelle wieder reinfährt, ist an sich völlig unsinnig. Ja, das widerspricht halt meinem Bild von einem Fluchtgedanken, was die dort versuchen zu vermitteln. Weil er halt ja wieder auf dieses Gelände, wo die sich an sich ja schon befanden, aus der von ihnen gesehenen Bedrohungssituation, halt ja wieder draufgefahren ist. Und nicht wirklich davon weg.
Jetzt mal zur Lok-Fanszene selber. Es ist ja auch zu entnehmen gewesen aus den Berichten, dass einige von denen, die in der Neonazi-Szene, also die von den 20, die da standen, auch zu den sogenannten Lok-Fans gehören. Wie kann man sich das jetzt eigentlich vorstellen? In der Verbindung der Lok-Szene ist die Lok-Szene, ich will mal sagen, der Hort der Rechten, Anlaufpunkt und Rekrutierungsmilieu? Oder ist es eher umgekehrt, dass solche Überschneidungen eher nicht gewollt sind und zufälligerweise einige, sagen wir mal, Neonazis halt auch Lok-Fans sind?
Also zufälligerweise dabei zu sagen, ist sicherlich recht schwierig. Also man muss, um Lok zu verstehen, dass die in letzter Zeit probieren, einen gewissen Antirassismus in ihr Stadion reinzubekommen. Trotzdem ist es ja immer noch so, dass gegen Aue würden halt immer noch 3000 Leute Juden Aue schreien. Also das ist halt eine vordergründige Arbeit gegen Nazis, die nicht die Ursachen bekämpft. Es gab bei Lok immer schon eine recht große rechte Szene. Das gab es auch bei Sachsen, die ist dort gerade wieder relativ am Entflammen, sage ich mal, beim FC Sachsen-Leipzig, wo es ja jetzt auch vermehrt Neonazis gibt wieder und vermehrt auch freie Kräfte. Aber bei Lok hatte man auch durch diese Gewaltspirale ein sehr großes Rekrutierungspotenzial. Und die haben halt gesehen, Mensch, wir haben die gleichen Feinde und man prügelt sich gerne. Und da prügelt man sich halt mal wegen anderen Sachen. Ist mir eigentlich egal, warum die jetzt von denen auf den Sack bekommen. Und so schlecht finde ich das ja gar nicht. Und Zecken sind sowieso scheiße. Und so ist es eine Argumentationswelle, dass man schon für die halt diese jüngeren Kameraden ranzieht, die sich halt gerne prügeln und die sich halt in Anführungsstrichen für diese politische Einstellung und eigentlich doch nur wegen Fußball dort prügeln. Also das ist schon so, dass am Anfang, glaube ich, viele nur aufgrund dieser Männlichkeitsrituale und dieser Gewaltspirale auch zu Neonazis gehen oder zu Übergriffen von Neonazis und sich dort halt gegen andere Menschen prügeln, gegen Antifaschisten oder gegen Migranten oder einfach nur gegen Menschen, die sie jetzt gerade stören. Dass sie dann natürlich rangezogen werden, da wird dann gesagt, hier könnt ihr uns eure Geburtstagsfeier machen. Mensch, komm mit auf unser Konzert. Und willst du nicht mal mit zu einem Treffen von uns kommen? Und willst du nicht mal mit uns Bier trinken? Dann, wenn die natürlich einmal irgendwo an der Angel haben, probieren die auch einzuziehen. Und das ist etwas, was meistens auch dort anscheinend funktioniert. Also ich habe jetzt von wenigen Leuten gehört, die gesagt haben, nee, mir ist es zu dumm, was will ich denn mit denen zu tun haben, sondern es wird ja zumindest in dieser jüngeren Ultraszene recht gerne angenommen, um dieses Gegenbild irgendwo zu bilden. Also diese Nachwuchs-Hool-Szene, beziehungsweise die Leute, die diese jüngere Ultraszene vor 4 Jahren etwa dominiert haben und dort irgendwie was aufbauen wollten, haben sich alle relativ von dieser Fußballkultur abgewandt und sind jetzt halt in Kadern der jungen Nationalen und der Freien Kräfte Leipzig gelandet. Also es gibt dort schon dieses Rekrutierungspotenzial. Und man probiert dort zwar auch dagegen zu arbeiten, aber es ist halt nicht effektiv, wenn man wirklich nur die vordergründigen Ursachen bekämpft. Sprich, man verbietet Symbole von Gruppen und Kleidungsstücke von denen, nicht mal die Gruppen an sich.
Obwohl der Herr Kubal, der jetzt der Lokchef, ja nun deutlich gemacht hat vor der Presse, dass Crime Boys und Blue Caps, also die beiden Fangruppierungen, verboten seien, also seitens des Vereins.
Naja, aber ein Verbot von einer Gruppierung bedeutet, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Verbot von den Menschen. Und er sagt ja auch immer wieder, dass nicht die Mitglieder nicht mehr ins Stadion dürfen, außer jetzt das Gründungsmitglied von beiden Gruppierungen, die eine und dieselbe Person ist, sondern also auch dieser erwähnte Enrico Böhm, der dort mit reinspielt, der hat halt Stadionverbot und der darf dort nicht mehr rein. Aber die anderen Mitglieder, was jeweils etwa nochmal 14, 15 Leute waren, auch wenn die sich teilweise personell überschnitten, dürfen halt nur nicht mehr ihre Crime Boys und Blue Caps Pullover anziehen, sondern müssen diese halt zu Hause im Schrank lassen, dürfen aber weiterhin das Stadion betreten. Und das ist das, was ich meine, man bekämpft halt vordergründig die Ursachen. Man setzt sich halt damit auseinander irgendwie, was die Leute tragen. Lässt von mir aus kein Tor Steiner mehr rein, damit man halt nicht sieht, dass es Nazis sind. Aber trotzdem lässt man halt noch die Nazis zum Fußball. Und die stimmt man halt auch nicht mit einem Spruchband im Jahr um, auf dem steht, Lok hat keinen Bock auf Extremisten und Gewalt. Sondern da müsste es halt eine konsequente Arbeit geben. Und die vermisse ich halt irgendwie in dem Ansatz. Ich will halt nicht kritisieren, dass es nicht probiert und dass es sich nicht damit auseinandersetzt. Das macht man natürlich mittlerweile auch aufgrund von dem medialen Druck. Dieser Zeit-Online-Artikel, der dort von Plaschke erschienen ist, ich glaube, das war das Schlimmste, was Lok hätte passieren können. Jetzt, nachdem er halt irgendwie sein Bild aufgebaut hat und dann kommt dieses Riesendossier, wo halt einfach drinnen steht, aber es ist doch so, aber es ist doch so, aber es ist doch so. Und die halt irgendwie eins nach dem anderen reingewirkt bekommen. Und die wollen natürlich gegen diesen Nazi-Verein-Ruf kämpfen. Aber dafür ist es halt, sind die Maßnahmen noch zu ineffektiv.
Wo wir gerade bei Maßnahmen sind, werfen wir mal kurz einen Blick auf die Polizei. Erstens, wie ist euer Verhältnis? Welche Erfahrungen habt ihr mit der Polizei gemacht? Und wie ist das da ganz konkret dort abgelaufen?
Also es ist ja schon so, dass uns mit der Polizei eigentlich über die Jahre eine starke repressive Gewalt gegenüberstand. Also dadurch, dass die Leute früher bei der BSG Chemie beim FC Sachsen mit auswärts gefahren sind, also auch Regionalliga-Zeiten schon erlebt haben und nicht nur diese lokalen Sachen gespielt wurden, hat man ein nicht gerade positives Verhältnis zur Polizei entwickelt. Weil wenn man einen Aggressor sich gegenüberstehen hat, der halt einen teilweise angreift und Leute dort von Pferden umgeritten werden, baut man halt mal nicht das beste Verhältnis zu so einer Staatsgewalt auf. Was, glaube ich, ja aber auch ein diesen Fußballkreisen nicht ganz unverbreitet ist. Beziehungsweise ist es auch so, dass man auch zu einem Justizsystem halt selten vertraut, wenn Leute mit einer dreistelligen Anzahl von Verfahren halt irgendwie nicht ins Gefängnis kommen, sondern immer noch frei draußen rumlaufen und das halt Leute sind, von denen man immer wieder bedroht wird und die es halt auch auf Messerschneide ankommen lassen. Von daher war ist das Verhältnis zur Polizei, also sagen wir mal, sehr, sehr angespannt. Die Polizei sagte uns in dem Moment, es sieht folgendermaßen aus. Also wir haben Videoaufnahmen aus der Tankstelle. Man sieht aber nur die Kennzeichen und nichts von den Gewalthandlungen. Eine Woche später wurde man dann durch die Zeitung darüber informiert, dass es nun wohl komplett gar keine Videoaufnahmen gibt. Und dass man auch das Auto, weil man uns vorher sagte, das wäre in der Nähe der Odermannstraße gefunden worden, inklusive rausgetretener Frontscheibe und man hätte den Fahrer und was weiß ich nicht. Das wurde auch ja in dieser Aussage eine Woche später in der Zeitung dann revidiert wieder, wo gesagt wurde, wir haben ein Anfangskennzeichen, aber wir wissen gar nicht über den Fahrer und das Auto. Man fragt sich natürlich schon, wie können solche Ansagen irgendwie an einen herangetragen werden, also dass die Polizei schon zu Ermittlungsergebnissen gekommen ist und dass es jetzt losgeht, aber im nächsten Moment alles wieder verschwunden ist. Also das ist schon eine Kritik, die wir auf jeden Fall an die Polizei stellen. Das ist was, was halt nicht nur einmal passiert ist, sondern diverse Videoaufnahmen, gerade von Polizeieinsätzen. Da wird halt auf einmal die Kamera aus Versehen verkehrt rumgehalten, sodass halt die Wand gefilmt wird, während die Polizei ihren Eingriff macht, der halt völlig gegen jegliche Menschenwürde verstößt. So, und das ist natürlich was, was einen Glauben an eine Anzeige auch doch sehr stark schwächt. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, dass die älteren Fans der BSG Chemie halt auch eine Verantwortung gegenüber den jungen Leuten haben, weil die Neonazis suchen sich halt nicht Leute in ihrem Alter oder ein bisschen älter aus und sagen, Mensch, der kann sich schon wehren und ich will mich jetzt prügeln gehen und da habe ich mir halt eigentlich einen Feind. Die Leute suchen nach Opfern irgendwo. Und wenn man einen 13-Jährigen hat, der nach Fußball irgendwie nach Hause geht, das kann man natürlich in der Hinsicht nicht verantworten, dass der jedes Mal einen Begleitschutz bekommen muss, damit der sicher nach Hause kommt, weil man jetzt Angst haben muss, dass irgendwelche Faschos den überfallen oder andere wertige Leute, die halt ein grenzwertiges Denken haben. Und das ist natürlich auch was dort in diese Überlegung mit reinspielt. Es ist so viel passiert mittlerweile und es liegen halt keine Ermittlungsergebnisse vor, obwohl halt auch genügend Material in der Polizei vorliegen durch ihre eigenen Ermittlungen. Prägnanteste Beispiel dabei ist wahrscheinlich dieser Sachsenstubenüberfall, der sich da im Dezember 2007 ereignet hat, wo halt letzten Endes eine Person dafür abgegangen ist, die aber auch noch im Bewährungsverfahren gerade ist. Vielleicht wird sie auch noch freigesprochen. Also verliert man auch irgendwann Glauben.
Ist das ein Grund, warum ihr eine Arbeitsgruppe zur Dokumentation von Diskriminierung und rechter Gewalt im Umfeld der Leipziger Fußballfanszene begründet habt?
Das ist natürlich auch unsere Reaktion auf mediale Erlebnisse, die wir hatten. Dadurch, dass immer wieder in Zeitung geschrieben wird, naja, also es ist ja schon so, dass das eine Fußballauseinandersetzung war und es ist schon so, dass das Lok und Chemie war, dann schalten 50% der Zuschauer oder Zuhörer, Leser schalten dann einfach ab und sagen, naja, eine Fußballauseinandersetzung, die wollten das ja eigentlich beide so. Zwei Zeilen später schreibt das eine lokale Presse, wie zum Beispiel die LVZ am besten noch, und schreibt dann, naja, aber eigentlich aus unserer Bewertung wollten die sich ja beide prügeln und die sollen sich jetzt mal nicht so oft spielen. Und das ist einfach ein Kleinreden von Ereignissen. Die Stadt drückt sich seit Jahren darum, sich zu positionieren, eine politische Gewaltspirale im Fußball zu akzeptieren. Das ist halt schon sehr, sehr grenzwertig und genau deswegen muss man eigentlich darauf aufmerksam machen, welchen politischen Faktor es doch eigentlich im Leipziger Fußball gibt und dass es eben nur Fußball ist und es ist halt eben nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen Fußballfans, sondern da werden immer wieder politische Ideale vertreten, da werden immer wieder Ideale vertreten, die Leipzig ja angeblich nicht hat, weil Leipzig ja ein Ort der Vielfalt sein soll. Da geht es schon darum, das zu kritisieren und das anzumerken und natürlich auch eine Dokumentation zu schaffen, auf die man aus jedwertigen Ebenen zurückgreifen kann, wo man einfach nochmal nachlesen kann, wo man sagen kann, hier, die haben gesagt, das ist so und so. Wir probieren relativ sachlich zu bleiben, auch wenn es teilweise für die Person schwer ist, gerade bei solchen schweren Übergriffen. Wenn die Menschen dann anwesend ist, ist es halt schwierig, eine sachliche Mitteilung dazu zu verfassen. Aber wir probieren es halt trotzdem, dass wir halt sagen, von uns behaupten können, wir können dort irgendwie eine Dokumentation aufliefern, die realistisch ist und wo halt wirklich aus unserer Sicht steht, was passiert ist und die halt auch anderen Leuten zugänglich machen. Aktuelle Sachen werden prinzipiell per Pressemitteilung rausgeschickt. Wir haben aber auch eine Blogseite, auf der wir all unsere Dokumentationsartikel veröffentlichen.
Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by. good time. Just give me a call.
Don't stop me now.
Cause I'm having a good time.
Don't stop me
now. Yes, I'm having a good time. I don't want to stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I'm a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to war. Oh.
Das war BSG Chemiefan Olli über den Überfall, der sich vor 4 Wochen zugetragen hat. Ein Überfall von Rechtsextremen und Lockhools auf BSG Chemiefans. Lutz, du bist ja nicht umsonst mein Gast und auch künftig Dauergast, wenn es um den Polizeifokus geht. Offenbar braucht man ja solche Gruppen, die sich beispielsweise hier bei den Chemikern begründet hat, die Arbeitsgruppe zur Dokumentation von Diskriminierung und rechter Gewalt im Umfeld der Leipziger Fußballfanszene. Du bist Mitbegründer der Initiative Fußballfans beobachten Polizei. Braucht es solche Initiativen und warum, Lutz?
Naja, ich persönlich arbeite ja schon seit etwa 2000 in der Initiative zur Stärkung der Grund- und Bürgerrechte gegenüber der Polizei, kurz Polizeikontrollstelle mit. Und wir sind damals ja nicht umsonst zu dem Entschluss gekommen, die Initiative Fußballfans beobachten Polizei mit aus der Taufe zu heben. Wir haben da eben die Situation, dass die Polizei selbst ihre Einsätze definiert, die Pressearbeit macht und hinterher bestimmt, was in der Zeitung steht zu ihren eigenen Einsätzen. Da wollten wir ein Stück Öffentlichkeitsarbeit entgegensetzen und das setzt natürlich eine vernünftige Dokumentation der Ereignisse voraus, setzt auch voraus, dass Betroffene wissen, an wen sie sich wenden müssen und sich darauf verlassen können, dass diese Informationen dann dort auch vertraulich und seriös behandelt werden. Deswegen ist natürlich so eine Initiative wie in Leipzig absolut zu begrüßen und vielleicht gibt es ja da auch mal eine Form der Zusammenarbeit in der nächsten Zeit mit unserer Initiative.
Wie muss man das verstehen? Normalerweise könnte man doch davon ausgehen oder müsste davon ausgehen, dass der Staat selber in einer Art Dokumentationspflicht ist und dass das so seriös wie objektiv abläuft. Nun haben wir ja gerade von Olli gehört, welches ambivalente Verhältnis insbesondere Fußballfans. Und ich will mal gerade sagen, Fußballfans, die mehr zu so einer politisch orientierten, intellektuellen und eher alternativen, linksorientierten Szene gehören, haben massive Probleme mit der Polizei.
Ja, das hat vielerlei Gründe. Erstens, es gibt ja keine effektive Kontrollmöglichkeit der Polizei. Also wir hätten die Möglichkeit einer parlamentarischen Kontrolle, die stützt sich aber überwiegend auf Informationen, die ihr von der Polizei selbst gegeben werden, denn die Einsätze, es liegt in der Natur der Einsätze, dass die Leute, die darüber zu befinden haben, ja bei den Einsätzen nicht dabei sind, also verlassen sich auf Polizeiinformationen. Man hat die Möglichkeiten, strafrechtlich oder dienstrechtlich dagegen vorzugehen. Da hat man im Regelfall auch das gleiche Grundproblem, was ich eben besprochen habe. Die Polizei gibt die Informationen, auf deren Grundlage weitere Maßnahmen beraten werden. Und man hat ein ganz grundsätzliches Problem, ich sage mal fast staatsphilosophisches Problem, wenn eine Gesellschaft sich entscheidet, ein Gewaltmonopol einzurichten, ist sie gezwungen, das auf eine Institution zu delegieren. Das heißt, zum Beispiel auf die Polizei, auf die Armee oder ähnliches. Und ausgerechnet dieser Institution gegenüber kann das Gewaltmonopol nicht mehr durchgesetzt werden. Das haben wir ganz oft, dass es auch praktische Auswirkungen hat. Der Polizei gegenüber sind schlicht schwierig Beweise durchzusetzen, ja. Also versuchen Sie mal ein Polizeivideo sozusagen zu beschlagnahmen, hat mir meine Staatsanwältin gesagt. Das ist nicht so einfach. Da müsste ich eine andere Polizeieinheit dafür gewinnen, dort eine Beschlagnahme vorzunehmen. Und das ist ein Grundproblem, dass die Polizei teilweise auch Aufgaben der Judikative, teilweise der Exekutive übernimmt und das so ein bisschen vermischt. Also die ist sozusagen Kontrolle, Vollstrecker in einem, und diese Aufgabenvermischung ist ein ganz, ganz großes Problem, was sich in vielen Fällen, auch in Einzelfällen, sehr nachteilig auswirkt. Und das führt natürlich dazu, dass die Polizei auch ihre eigene Politik macht. Also bestimmte Fangruppen, da liefern sich Polizisten häufig Privatscharmützel, denen werden Verfahren auch mal angehangen, sage ich mal, oder da werden Dinge überinterpretiert. In anderen Fällen werden dann unter Umständen Anzeigen nicht so konsequent verfolgt. Da hat die Polizei einen großen Spielraum, in dem sie handeln kann. Und unserer Erfahrung nach hilft da am ehesten Öffentlichkeit und Kontrolle. Also wir leben ja in einem Zeitalter, wo es Handykameras gibt. Und wenn man sich anguckt, welche Fälle in den letzten Jahren wirklich zu Verurteilungen von Polizeibeamten geführt haben, zu dienstrechtlichen Konsequenzen, sind es fast ausschließlich Fälle, in denen sozusagen eine private, nicht polizeiliche Dokumentation von Vorfällen stattgefunden hat. Und daraus, denke ich, sollten wir lernen.
Wir hatten vor 4 Wochen ein Gespräch mit einem Vertreter von Amnesty International, und da kam so ein bisschen, denke ich, eine Lösungsmöglichkeit aufgrund der festgestellten Rückschrittlichkeit der Bundesrepublik Deutschland im Unterschied zu anderen Ländern in Europa, dass es dort staatlich eingerichtete Polizeikontrollstellen gibt, und was nicht heißen soll, dass alles der Staat machen soll. Natürlich sind alle Bürger und Bürgerinnen aufgefordert, wie du so schön sagst, das selber auch zu dokumentieren, aber dennoch gibt es solche, zum Beispiel den Menschenrechtsbeirat in Österreich. Wäre das eine Lösung? Ist das ein Ziel, auf was zum Beispiel Fußballfans beobachten Polizei hinzielt?
Na, Fußballfans beobachten Polizei hat sich ja eher in diesem engeren Kontext engagiert. Die Polizeikontrollstelle, der ich ja, wie du vorhin ja schon ausgeführt hast, auch angehöre, die hat allerdings schon vor Jahren gefordert, einen Polizeibeauftragten im Landespolizeigesetz in den Landespolizeigesetzen zu verankern. Eine unabhängige Person, an die sich Bürger wenden können, wenn sie Beschwerden haben, die umfangreiche Akteneinsichtsrechte hat oder Informations- und Auskunftsrechte gegenüber den Behörden und auch zum Beispiel unangekündigte Kontrollen machen kann, möglicherweise auch ein Zeugenvernehmungsrecht hat. So eine Stelle wäre schon sehr sinnvoll, auch wenn wir natürlich gewisse Gefahren sehen, dass das auch vielleicht Teil der Behörde dann irgendwann werden könnte, weil ja auch, wie gesagt, auch von den Kontrollbehörden, zum Beispiel vom Innenminister, gibt es ja kein unbedingtes Interesse daran, Skandale seiner Polizei zu befördern und öffentlich zu machen. Also das ist ein Spannungsfeld, allerdings eine Möglichkeit, die, denken wir, auch unbedingt vielleicht etwas bringen würde.
So, Lutz, und jetzt nehme ich dich in eine andere Pflicht. Du bist heute für die Musik zuständig. Was können wir denn jetzt erwarten?
Ja, vorhin haben wir ja schon Queen, den göttlichen Freddie Mercury, mit Don't Stop Me Now gehört. Jetzt hören wir Tonsteine Scherben mit Der Turm stürzt ein.
Asphalt
Teilung von bundesweiten Stadionverboten sind bei Fans, Faninitiativen und auch Fanprojekten sehr umstritten. Sie stellen eine jahrelange Praxis von Vereinen dar, auf Störungen von Fans mit strafrechtsrelevantem Charakter in und um Fußballspiele der Lizenzligen mit Stadionverboten zu reagieren und wechselseitig anzuerkennen. Grundlage dafür sind die Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten des DFB, welche die Vereine anwenden und anerkennen müssen, wenn sie denn am Spielbetrieb der ersten bis vierten Liga teilnehmen wollen. Dabei ist das Stadionverbot laut den Richtlinien nicht als staatliche Sanktion auf ein strafrechtliches Verhalten zu bewerten, sondern als Präventivmaßnahme zur Gefahrenabwehr. Es reicht bereits die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens der Polizei aus, um Stadionverbote in Kraft treten zu lassen. Gegen diese Handhabe hat sich die Fangruppe der Schickeria München, des Bezugsvereins FC Bayern München, mit juristischen Mitteln zur Wehr gesetzt. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Verhandlungssache wurde mittlerweile die Revision beim Bundesgerichtshof zugelassen. Dieser entscheidet nunmehr darüber am 30. Oktober. Wir haben im Vorfeld mit einem Vertreter von Schickeria, Georg, vor der Sendung gesprochen.
Was hat sich Georg denn damals zugetragen, was die Ermittlungsverfahren der Polizei von Duisburg wegen Landfriedensbruch und der unmittelbaren Stadionverbotsverhängung durch den Verein MSV Duisburg zur Folge hatte?
Nach dem Spiel gab es auf dem Abmarsch unserer Gruppe und zusammen mit anderen Bayern-Fans in irgendeiner Form Probleme hinter der Heimkurve vom MSV Duisburg. Das war praktisch ja unser Abfahrtsweg zur S-Bahn, als wir da an dieser Heimkurve vorbeigekommen sind. Und da gab es eben dann in irgendeiner Form Probleme, allerdings ist auch strafrechtlich nichts groß rausgekommen. Also es hat sich dann eben ergeben, dass ein großer Pulk Bayern-Fans auf einem Parkplatz dann eben gekesselt worden ist.
Ja.
Und gegen alle Bayern-Fans ein Ermittlungsverfahren eröffnet.
Aha.
Dieses Ermittlungsverfahren ist ja, oder die Eröffnung dieses Ermittlungsverfahrens ist ja nach den Richtlinien des DFB zur Verhängung eines Stadionverbotes, ja dann halt Auslöser für ein Stadionverbot. Sprich, vom MSV Duisburg wurden dann knapp 70 Stadionverbote ausgesprochen. Über einen Zeitraum von 2 Jahren bundesweite Stadionverbote. Also es hat sich dann folgendermaßen zugetragen, dass circa nach einem halben Jahr, also ein halbes Jahr, nachdem alle Betroffenen vor dem Stadion ausgesperrt waren, die Ermittlungen dann eingestellt worden sind. Und zwar wurden erst gegen 7 oder 8 Fans die Ermittlungen nach dem Paragraf 170 eingestellt, also es ist halt ein fehlender Tatverdacht. Diese Fans haben dann gleich eine Aufhebung des Stadionverbotes beantragt. Und nach den Richtlinien des DFB ist halt eben bei einer Einstellung nach diesem Paragrafen die Aufhebung des Stadionverbots. Allerdings hat dies dann dazu geführt, dass die restlichen Verfahren nicht mehr nach diesem Paragraf 170 eingestellt worden sind, sondern eben nach dem Paragraf 153 der Strafprozessordnung, also geringe Schuld bzw. fehlendes öffentliches Interesse. Also nach den Richtlinien des DFB hat halt eine Einstellung nach diesem Paragrafen nicht zwingend die Aufhebung des Stadionverbots nach sich.
Wie habt ihr euch dagegen zur Wehr gesetzt?
Auf dem juristischen Weg ist es relativ schwer, dagegen vorzugehen, weil eben diese Einstellung nach diesen verschiedenen Paragraphen eben normal keine große Rolle spielt und dass deswegen auch dagegen keine Rechtsmittel gibt. Das heißt, wenn das Verfahren eingestellt ist, ist es eingestellt und man kann dann daran nichts mehr so groß ändern. Eine Konsequenz hat das praktisch nur für das Stadionverbot. Und das heißt eben, dass für den Großteil der Leute das Stadionverbot bestehen blieb. Wir haben uns dann an den MSV Duisburg gewandt und darauf hingewiesen, dass eben genau derselbe Verfahrensstand bei allen Leuten halt vorhanden war. Also genau die gleiche Sachlage. Aber eben bei manchen, die eben zuerst das Stadion, also diese Briefe zuerst bekommen haben und dann diesen Antrag auf Aufhebung gestellt haben, eben nach 170 eingestellt worden ist und in einer zeitlichen Abfolge danach dann nach 153. Also man dann, da kann man mutmaßen, dass eben die anderen Verfahren anders eingestellt worden sind, weil man eben festgestellt hat, dass man bei Einstellung nach 170 die Stadionverbote aufheben müsste, was anscheinend nicht im Interesse war.
Ihr unterstellt also genau genommen der Polizei, möglicherweise das dann absichtlich so vorgenommen zu haben, damit die Stadionverbote bestehen bleiben können.
Das liegt nah, weil wie gesagt, es gibt Akteneinsicht und es handelt sich um komplett dieselbe Sachlage bei den verschiedenen Einstellungen, also bei Personen, bei denen nach verschiedenen Paragraphen eingestellt worden ist.
So, Lutz, du bist nicht nur für die Musik zuständig, sondern auch der juristische Berater an der Stelle. Worum geht es in der Klageschrift denn genau?
Ja, in der Klageschrift geht es um einen konkreten Einzelfall natürlich. Also der Kläger, ein Fan der Schickeria, möchte, dass ein Stadionverbot aufgehoben wird, also in dem konkreten Einzelfall, für das das Strafverfahren bereits eingestellt wurde. Also ein Strafverfahren kann eingestellt werden. Ist es von Interesse, das nochmal genauer zu erklären?
Ja,
vielleicht, weil es ja auch diese Diskussion gab um die Paragraphen nach der Strafprozessordnung hier. Also es gibt die Möglichkeit, ein Strafverfahren zu beenden, wenn der Tatverdacht nicht für die Erhebung der Anklage ausreicht, also sozusagen wenn sich vage Anhaltspunkte nicht hinreichend verdichtet haben. Oder es gibt die Möglichkeit, nach dem zitierten Paragraph 153 oder 153a wegen geringer Schuld einzustellen, beziehungsweise auch gegen Auflagen oder Geldbuße einzustellen. Und hier war es offenbar so, dass das bei der Schickeria sehr willkürlich anders gehandhabt wurde, um die Stadionverbote sozusagen verlängern zu können. Aber zum konkreten Einzelfall, der nochmal zurück, also sozusagen dieses Stadionverbot, das inzwischen abgelaufen ist eigentlich, das soll hier sozusagen für rechtswidrig erklärt werden, aufgehoben werden. Darauf wird der MSV Duisburg verklagt und der Kläger argumentiert im Folgenden damit, dass es zwar sozusagen hier ein privates Hausrecht gibt, dass der DFB aber die Vereine zwingt, sich in einem Monopolverband zusammenzuschließen, sonst kann man ja gar nicht in den oberen Ligen spielen. Das ist ja eine Lizenzierungsvoraussetzung. Und für Monopolbetriebe gelten gelten Verbotsregeln des Monopolmissbrauchs, also wie jeder einen Anspruch hat, auf an die Wasserversorgung angeschlossen zu sein, außer es liegen ganz schwerwiegende Gründe vor, zum Beispiel, dass man über Monate seine Rechnung nicht bezahlt. So wird eben auch hier angenommen, dass sozusagen das Monopol auf Fußball hier für jeden zugänglich sein soll. Und es wird argumentiert, dass demzufolge hier nicht ein einfacher Rückgriff auf das Hausrecht möglich sein soll, sondern dass sachliche Gründe vorliegen müssen für so ein bundesweites Stadionverbot und dass das sozusagen eine Begründungspflicht gibt, die an normale gesetzliche und im Grundgesetz festgeschriebene Anhaltspunkte und Standards gebunden ist.
Das versuche ich mal zu rekapitulieren mit meinen Worten, ob ich es verstanden habe. Generell ist es doch so, dass Stadion, sagen wir mal so, dass wenn der Hausrechtsinhaber die Möglichkeit hat, jemanden aus seinem Haus auszuweisen, der auch keine Gründe dafür braucht. Wir reden eigentlich über klassisches Privatrecht. Und zwar auch eben im Fußballkontext. Aber wie du eben soeben ausgeführt hast, handelt es sich eben doch nicht so klar um Privatrecht oder Zivilrecht, weil der Zuschauer aufgrund des Monopols des DFB, wie ich das so rausgehört habe, eigentlich ein Recht hat auf freien Zugang.
Ja, generell besteht dieses Recht aus dem Gedanken des Verbots eines Monopolmissbrauchs. Der DFB konstruiert hier ein Monopol. Es ist ja nicht so, dass sich die Vereine frei zusammenschließen, sondern es ist ein Monopol, das sozusagen alle zu den höheren Spielklassen zugehörigen Vereine gezwungen sind, so eine Verpflichtung zu unterschreiben. Das Hausrecht wechselseitig zur Durchsetzung der Stadionverbote abzutreten und sonst kann man in diesen Spielklassen gar nicht spielen. Es ist also richtig ein formales Monopol und für dieses Monopol soll man nicht ohne sachliche Gründe, also nicht willkürlich ausgeschlossen werden können. So ist die Argumentation, die ich sehr schlüssig finde, die auch dem Rechnung trägt, dass das Kulturgut Fußball einen hohen Stellenwert hat und die Ausübung dieses Monopols auch einen schwerwiegenden Eingriff in die Lebenssphäre vor allem junger Menschen darstellen kann.
Und worin besteht jetzt genau genommen dieses in diesem konkreten Fall die behauptete Willkür?
Die behauptete Willkür besteht darin, dass es sozusagen also es hätte eine Einzelfallprüfung geben müssen nach dieser Argumentation, wo gesagt wird, um also ein Stadionverbot rechtfertigen zu können, damit es sozusagen auch trotz der Monopolstellung der DFB-Verein im DFB zusammengeschlossenen Vereine dort Bestand haben kann, müsste zum Beispiel ein schwerwiegendes Rechtsgut betroffen sein. Das heißt, die Vereine müssten gehindert sein, die Spiele ordentlich zu absolvieren, die Spieldurchführung müsste zum Beispiel erschwert werden, indem zum Beispiel der betroffene Fan dort gewalttätig wird oder die Spiele mit Gewalt stört. Hierfür wäre natürlich eine Einzelfallprüfung erforderlich gewesen. Das ist schon sehr, sehr fragwürdig, weil es in diesem Fall nicht mal eine Anhörung gegeben hat. Des Betroffenen ein Standard in jedem Rechtsstaat in allen Verfahren, vor allen Gerichten. Es ist wirklich ein Grundrecht, angehört zu werden. In jedem Verfahrensstand und vor Fällung geht weder negative Entscheidung. Da gibt es ganz beschränkte Ausnahmen. Hier also entzieht sich sozusagen dieses Stadionverbotsverfahren jeglichen rechtsstaatlichen Grundstandards, in dem das sozusagen eine Kannbestimmung ist und in diesem Falle auch nicht erfolgt ist. Im vorliegenden Fall hat die Polizei auch einfach, ich glaube, 70 Stadionverbote waren es mit einer, also da reicht es aus, dort sozusagen zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein, die Personalien abgegeben zu haben. Und dann hat die Polizei formelhaft gesagt, für diesen Personenkreis schlagen wir vor, ihr legt hier Stadionverbote fest. Und der Verein hat das dann ebenso formelhaft übernommen. Also hier hat der Verein sozusagen gar keine eigene Prüfung mehr vorgenommen. Das ist zu wenig. Und in dem Fall kommt natürlich dazu, dass dieses Verfahren jetzt auch noch eingestellt wurde. Also dieser behauptete anfängliche Verdacht hat sich als nicht hinreichend erwiesen. Und da ist schon die Frage der Verhältnismäßigkeit auch zu stellen. ob für einen irgendwie mal bestandenen Anfangsverdacht oder bei einer geringen Schuld so anzunehmen ist, dass eine so starke Gefährdung vorliegt, dass sozusagen dieses Rechtsgut aufs Spiel gesetzt werden kann oder so ausgesetzt werden kann.
Wenn man so die Entwicklung der sogenannten Richtlinien zur einheitlichen Behandlung vom Stadionverboten des DFB kennt, weiß man, ich weiß es aus meiner Zeit als ehemaliger Betreuer, Fanbetreuer von Babelsberg 03, dass es da zwei Fassungen gibt. Eine alte, auf die sich die ursprüngliche Klageschrift bezieht, und eine neue, die jetzt 2008 unter der Ägide von Dr. Zwanziger sozusagen in Verbindung mit Diskussionen mit Fans, die übrigens in Leipzig stattgefunden haben, dazu führte, dass ja mittlerweile ein Anhörungsrecht besteht. Macht das nicht möglicherweise diese Klage hinfällig?
Na, dieses Anhörungsrecht ist ja eine Kannbestimmung. Das Problem ist auch, dass die Anhörung nicht vorher erfolgen muss. Und im Regelfall ist es so, dass die Vereine sozusagen die Wunschliste der Polizei in ein Verbot übersetzen. Und dann können sich die Fans darum kümmern, sozusagen das wieder aus der Welt zu schaffen. Das ist natürlich ein untragbarer Zustand. Ein normales Verfahren, wie es überall an anderen Stellen in unserem Rechtsstaat geübt wird, ist es so, dass man eine Aufforderung bekommt, sich zu einem Sachverhalt zu äußern, dass man sich dann an sozusagen sein Anhörungsrecht dann nutzen kann oder auch nicht, dass man erstmal konfrontiert wird mit dem, was einem vorgeworfen wird und dass man dann sozusagen die Sache klärt. Und erst dann erfolgt sozusagen, naja, das Schaffen von rechtlichen Tatsachen. Und das ist ja hier sozusagen aufgehoben. Man muss auch sehen, viele Vereine sind auch personell überlastet. Die glauben gern, was die Polizei sagt. Das entlastet sie da von komplizierten Recherchen und. Und viele Vereine ziehen sich auch ganz gern darauf zurück, dass andere Vereine Stadionverbote für Fans aussprechen, die bei ihnen auch nicht so ganz beliebt wären, wo sie aber selber durchaus auch Probleme hätten zu vermitteln, warum sie die eigenen Fans aus dem Stadion aussperren. Aber diese Praxis, das kennst du ja als Fanbetreuer wahrscheinlich viel besser. Also der Regelfall ist es so, die Polizei äußert einen Wunsch, gibt eine Liste rüber, mitunter reicht das telefonisch und die Vereine erklären schwupps Stadionverbote. Also das sind Zustände, die wir eigentlich für schwer tragbar halten. Und diese neue Neuerung bei den Richtlinien für die Stadionverbote sind unseres Erachtens sehr, sehr unzureichend und waren damals schon eine große Enttäuschung.
Würdest du der Begründung der Klageschrift zustimmen, die in Folge deiner Ausführung, wo eben behauptet wird, dass das Hausrecht in Wahrheit, also quasi von der Polizei ausgeübt wird?
Ja, das ist in den meisten Vereinen leider der Fall, dass die Polizei quasi das Hausrecht ausübt und sich sogar noch der Vereine dazu bedient, also die Vereine werden eigentlich zum verlängerten Arm der Polizei damit, und das ist eine Situation, die in keinem Rechtsstaat geduldet werden sollte. Es ist ja so, dass die Polizei gleichzeitig auch Vollstrecker bestimmter Dinge ist und hier auch noch dazu die Definitionsmacht über solche Dinge bekommt. Also es sind auch Situationen möglich, wo die Polizei einfach nur ein Ermittlungsverfahren einleitet, weil es ihr aus Erwägung der Gefahrenabwehr geboten erscheint, bestimmte Leute zu entfernen, sozusagen aus dem Stadionumfeld oder aus dem Stadion. Und das führt natürlich auch zu Interessenkonflikten.
Vielen Dank, Lutz. Das Urteil wird am 30. Oktober zu erwarten sein und wir bleiben natürlich für alle hier dran. Darüber hinaus ist es so, dass wir in 2 Wochen die nächste Kopfstoß-FM-Sendung haben, mittlerweile alle 2 Wochen, nicht mehr alle 4 Wochen. Ich denke, Inhalte gibt es genug und wie schon angekündigt, werden die Kollegen sich mit den aktuellen Vorfällen in Leipzig auseinandersetzen. Was Lutz und mich anbetrifft, möchte ich mich auf alle Fälle schon mal bei Lutz bedanken für seine juristischen und den musikalischen Zugewinn. Bezüglich der musikalischen Seite möchte ich dich allerdings noch fragen, was uns zu guter Letzt erwarten wird.
Ja, uns erwartet zu guter Letzt noch, wir haben ja viel über Demokratie gehört und wir sollten natürlich aus der Sendung nicht rausgehen, ohne etwas thematisch Passendes hier zu hören. Und wir hören hier noch Demokratie von Andreas Dorau. Ja, ansonsten sind wir schon am Ende, ja?
Wir sind am Ende. Und in diesem Sinne, uns beide gibt's sozusagen in 4 Wochen wieder. In diesem Sinne, ciao.
Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst.
Demokratie hat viele Gesichter. Mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt keinen im Ruh.
Mit anderen Worten,
das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Ob es einem schmeckt oder nicht.
Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Demokratie, Herr Bundeskanzler, ist Herrschaft auf Zeit.
Mal ist sie samt, wie ein Lamm, dann wieder sein. Gesogen und durchzogen von Schlamm und Morast und jeder kriegt seine Last. Hey! Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Ob es einem schmeckt oder nicht.
Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Danke oder rüber.
In unserem demokratischen Gemeinwesen muss nicht nur die Kasse stimmen. Dann kommen wir wieder nach vorn. Und Sie sollten das mitmachen.
Nun Wohlstand überwiegt. Woran das wohl liegt?
Wie werden wir wieder flott?
Das ist die Frage, die jeden bewegt. Die Antwort jeder.
Ich erkläre es gleich für die, die das Grundgesetz nicht unter der Achsel haben.
Alle 4 Jahre wird wieder gewählt, wird wieder jeder von jedem gequält.
Ärgern wir uns nicht.
Das ist das wahre Gesicht, darum verirre dich nicht. Bleib im Garten Eden. Und hör dir an die Reden.
Dann kommen wir wieder nach vorn.
Wo keiner eingehalten werden kann, sonst bliebe man nicht 4 Jahre dran. Denn das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Ob es einem schmeckt oder nicht.
Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Seien wir froh darüber.
Ich bitte, die Häufigkeit der Zwischenrufe zu unterlassen, weil sie stören wirken.
Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Noch einmal.
Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Ich fasse zusammen.